Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Für den heutigen Podcast war Stefan Krötsch zu Gast. Stefan ist Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der HTWG in Konstanz, Fachbuchautor, gemeinsam mit seiner Frau Inhaber eines eigenen Münchner Architekturbüros und vor allem ein echter Promi in der Holzbaufachwelt. Besonders bemerkenswert war für uns, wie er als Person ohne eingängige Vorprägung, wie zum Beispiel einer Zimmererfamilie oder ähnlichem, seine Berufung im Bereich Holzbau gefunden hat. Und das, obwohl es zu Beginn seiner Karriere gar nicht so sehr danach aussah. Aber genug von seinem Werdegang, den erzählt er uns im Gespräch gleich selbst.
Wir sprechen außerdem über den Atlas mehrgeschossiger Holzbau, sein bisheriges Opus Magnum, darüber, wie Holzbaulehre bei ihm funktioniert und die Wiederverwendung von Bauteilen im Rahmen des Projekts Stuttgart 210. Im April erscheint zudem sein neues Buch Holzbau – Bauen im Bestand, das wahrscheinlich nach dem Atlas mehrgeschossiger Holzbau das nächste wichtige Standardwerk für Studierende einschlägiger Fachrichtungen werden wird. Hierzu noch ein kleiner Hinweis von Stefan. Im Gespräch hat er seinen Mitautor am Buch, Manfred Stiegelmeier, an der Hochschule Augsburg verortet. Tatsächlich lehrt er aber an der FH Salzburg.
Durch Stefan haben wir nicht nur Einblicke in komplexe Themen wie serielles Sanieren oder die Frage, wie definieren wir eigentlich den Begriff Müll, gewonnen, sondern auch in die Arbeit als Lehrender und in viele weitere Themen. Wir finden eine wirklich abwechslungsreiche Folge, in der wir zwar manchmal thematisch springen, aber genau dadurch auch wirklich viel erfahren. So, und jetzt rein ins Gespräch. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören.
Okay, Stefan, Professor Stefan Krötsch, herzlich willkommen im Podcast Auf Holz bauen.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Weil die meisten Leute kennen deinen Namen, die sich für Holzbau interessieren, weil du mal ein sehr wichtiges Buch rausgegeben hast. Aber wer genau bist du und was genau sind deine Forschungsbereiche? Worauf bist du spezialisiert?
Ja, herausgegeben, du bist Mitautor beim Holzbauatlas. Oder Entschuldigung, Atlas mehrgeschossiger Holzbau.
Genau.
Und bevor ich dich gesehen habe zum ersten Mal, wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt im Dezember in der Mensa beim Essen. Und ich kannte deinen Namen, aber ich kannte dich nicht. Und okay, das ist der Stefan Krötsch, der da gegenüber sitzt und dann, oh klack, oh, was der von dem Buch, das ist ja, also da freue ich mich echt so ein bisschen Holzbau-Prominenz hier begrüßen zu dürfen.
We know your name, but we don't know your story.
Gut, also die versuchen wir vielleicht en passant zu ergründen zu diesem Podcast. Also genau, aber die Beschreibung ist ja schon ganz gut, weil tatsächlich von den drei Autoren des Atlas mehrgeschossiger Holzbau bin ich natürlich der Unbekannteste, das ist mir schon klar. Der Juniorpartner in dem Trio mit Hermann Kaufmann und Stefan Winter. Zu meiner Person vielleicht, ich bin Architekt und betreibe zusammen mit meiner Frau in München das Büro Klingelhöfer Krötsch Architekten. Und ich lehre an der HTWG in Konstanz Baukonstruktion und Entwerfen. Allerdings interpretiere ich dieses Fach natürlich mit dem Fokus auf dem Holzbau.
Du hast in München studiert?
Ich habe an der TU in München studiert, genau. Habe dann in Münchner Architekturbüros gearbeitet und mich dann aber relativ schnell selbstständig gemacht. Zunächst alleine, dann in Partnerschaft mit Florian Braun. Das Büro haben wir ungefähr 10 Jahre betrieben, bis vor 5 Jahren. Seitdem betreibe ich das Büro mit meiner Frau zusammen. Und dann bin ich 2007 akademischer Rat geworden am Fachgebiet Holzbau vom Hermann Kaufmann an der TU München. Das war so mein also da war ich ungefähr schon 6 Jahre Architekt.
Wart ihr im Büro schon spezialisiert auf Holzbau davor?
Nein, es hat mich interessiert und damals war es so eine Zeit, wo sich für den Holzbau die Bauherren noch nicht so richtig interessiert haben. Da musste man jeden Bauherrn überreden, sowas zu machen. Heute ist es ja fast umgekehrt oder zumindest es entwickelt sich dahin, dass solche Tendenzen erkennbar sind. Also wir werden eigentlich nur noch wegen Holzbauprojekten überhaupt angefragt. Das ist auch das, wo wir wahrscheinlich die beste Expertise dann in die Planung einbringen können.
Aber du hast jetzt nicht eine einschlägige Vorprägung für einen Holzbau wie eine Zimmererlehre oder sowas?
Nein.
Oder kommst aus einer Familie mit einer Schreinerei?
Gar nicht. Die Liebe zum Holz hat mir der Hermann Kaufmann beigebracht in der Arbeit bei ihm am Lehrstuhl.
Durch die Funktion als akademischer Rat?
Genau.
Was ist ein akademischer Rat?
Das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, nur als Beamter.
Ah, okay.
Okay.
Also, noch nie gehört.
Ja?
Das ist ja spannend.
Ja, in München war es so, dass an jedem Lehrstuhl eine gewisse Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter akademische Räte waren. Da habe ich jetzt keine besondere Leistung dafür erbracht, das zu werden.
Ja, aber du hast schon parallel gearbeitet dazu in deinem eigenen Büro.
Ich hatte eine 50%-Stelle, sodass ich mein Büro immer weiter betreiben konnte. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich da nicht komplett in die akademische Welt übersiedle, sondern dass ich mein Büro weiter betreiben kann. Und dann nach 6 Jahren oder eigentlich 7 Jahren, wenn man ein Jahr Korrekturassistenz vorher mitzählt, 2014, habe ich dann einen Ruf an die TU Kaiserslautern bekommen, als Juniorprofessor allerdings. Dort musste ein neu gegründetes Fachgebiet besetzt werden. Das hieß Tektonik im Holzbau. Also im Prinzip ging es einfach darum, auch den Holzbau in Kaiserslautern an der Fakultät zu etablieren. Mhm. Darauf wurde ich berufen. Das war so ein ganz neues Fachgebiet und das ich dann da aufgebaut habe. Und das war eigentlich auch die Zeit, wo ich hauptsächlich dann am Atlas mehrgeschossiger Holzbau gearbeitet habe. Das war also eine sehr günstige Fügung. Wir hatten vorher in München schon, während der Zeit meiner Mitarbeit beim Hermann Kaufmann, hatten wir der ganze Lehrstuhl an einem relativ umfangreichen Skript gearbeitet für die Studierenden. Einfach, dass man den Holzbau mal systematisch aufbereitet, dass man so einige Vorurteile los wird, die den Holzbau immer so begleitet haben, die wir auch in den Entwürfen dann immer wieder gehört haben, weil es in der Literatur so verankert war. Und da haben wir gesagt, okay, das müssten wir eigentlich mal systematisch aufarbeiten. Und das wurde schon damals eben am Lehrstuhl Kaufmann gemacht. Und als ich dann eben die Professur in Kaiserslautern bekommen habe, und bei einer Juniorprofessur, muss man sagen, hat man sehr viele Freiheiten, ein sehr geringes Lehrdeputat und viel Möglichkeit zu forschen. Es ist ja auch eine Qualifizierungsstelle und die Zeit habe ich dann genutzt eben, um nochmal eigentlich die Grundlagen, die vorher schon gelegt waren, in diesen Atlas mehrgeschossiger Holzbau zusammen mit vielen anderen Autoren. Also es stehen jetzt natürlich Hermann Kaufmann, Stefan Winter und ich vorne drauf, aber es sind insgesamt 13 hervorragende Autoren, die da dieses Werk möglich gemacht haben. Ja, also so war es so ein bisschen eine natürliche Entwicklung aus der Arbeit am Lehrstuhl raus.
Also durch die Arbeit, also die ist quasi Holzbau auf den Schreibtisch gelegt worden und du musstest dich zwangsweise damit auseinandersetzen. Und da ist so ein bisschen dann die Verbindung entstanden, weil es eben gab oder die
ganz
Möglichkeit.
Ganz so war es nicht. Man bewirbt sich ja nicht am Holzbau-Lehrstuhl, wenn es einen gar nicht interessiert.
Also das, Vorinteresse einfach.
Genau. Ich hatte ein kleineres Projekt, einen Anbau an ein Wohnhaus gerade in Holz gemacht und war fasziniert von dem Baustoff. So, das kann man schon sagen, so ging es mal los. Und dann wurde ich dann auch über Vermittlung vom Florian Braun damals, meinem dann zukünftigen Büropartner, der schon am Lehrstuhl Kaufmann gearbeitet hatte, der hat dann eben gesagt, das wäre doch was für dich, mach doch da mit.
Was hat dich so, Entschuldigung.
Ja, und da muss man sich natürlich dann noch bewerben. Also das kommt dann noch dazu. Aber
du wolltest es schon auch.
Ich wollte es, ja. So ist es. Und dann war es die Gelegenheit, mich da reinzuarbeiten. Und da ist mir dann einfach eine ganz neue Welt des Bauens aufgegangen.
Und was war die ursprüngliche Faszination, die du gerade erwähnt hast, aus dem ersten Projekt raus? Was hat dich so fasziniert?
Das Material. Einfach dieses Material, wie sich dann in seinen architektonischen Qualitäten. Mhm. Das war eigentlich das Faszinierende und die ganzen anderen Aspekte, die ökologische Reichweite, die man damit erzielt, der ganz andere Bauprozess, all diese Dinge, die sind mir dann eigentlich erst in der Arbeit am Lehrstuhl Kaufmann so richtig klar geworden. Und dann war auch noch ein ganz wesentlicher Schritt. Ich habe also da angefangen 2007 und dann hatten wir 2010, 2011 eine große Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Das hieß damals Bauen mit Holz, Wege in die Zukunft. Und da war natürlich, das war natürlich auch eine große Anstrengung, die der gesamte Lehrstuhl da unternommen hat. Geleitet hat es damals der Martin Küfus am Lehrstuhl Kaufmann. Und es war in Kooperation mit dem Lehrstuhl Nerdinger, also Architekturgeschichte, der auch der Leiter des Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne ist. Und das war eine große Ausstellung mit, glaube ich, sehr großer Reichweite, hat zumindest in Bayern für großes Aufsehen gesorgt und auch in der Politik sehr viel bewirkt. Und da hatten wir die Gelegenheit, das war auch eine Kooperation mit ganz vielen anderen tollen Leuten, also mit den Forstwirten. Der Gerd Wegener hat da einen entscheidenden Input gebracht, aber dann waren auch so, also nicht akademische Wissenschaft, also nicht universitäre Wissenschaftler wie der Holger König dabei, der das ganze Thema Ökobilanz mal so richtig aufgearbeitet hat. Und dann gab es in der Ausstellung auch eine sehr plastische Darstellung, in dem ganz viel Holz einfach als Kulisse da war, aber auch die ganzen Werkstoffe mal gezeigt waren und das war eigentlich fast das Tollste, wunderbare Modelle.
Wann war die? In welchem Jahr sind wir?
Die Ausstellung war 2010, 2011.
Ah, okay, das ist schon eine Weile her.
Genau, und in Vorbereitung, das war, glaube ich,
aber klingt aktuell.
Ja.
Nee, weil wir vorhin das Thema hatten, dass damals die Perspektive auf Holzbau im öffentlichen Raum vielleicht noch ein bisschen anderer war.
Genau.
Ist dann schon wichtig, wann so eine Ausstellung auch, heute würde die vielleicht anders wahrgenommen werden, weil heute natürlich Holzbau etabliert ist.
Okay. Genau, und damals war das wirklich was ganz Erstaunliches. Mhm. Hatte ich dann, nachdem ich da zu dem Zeitpunkt schon 3-4 Jahre am Lehrstuhl war, hatte sich meine ganze Wahrnehmung schon völlig verändert, mein Mindset sozusagen. Und ich bin dann wieder auf eine ganz andere Öffentlichkeit getroffen. Wir haben da, alle Assistenten und Assistentinnen haben da wahnsinnig viel Führungen gemacht. Es war da damals auch der Bayerische Zimmererverband sehr engagiert, hat da auch mitfinanziert und hat dann da seine ganzen Mitglieder nach München gekarrt in Bussen. Und wir haben dann da Führungen gemacht für Zimmerleute, aber auch für Architektinnen und Architekten, für Ingenieurinnen und Ingenieure. Das war also, und da waren alle am Lehrstuhl eingebunden, da diesen Kraftakt zu bewältigen. Und da sind wir auf lustige Kommentare gestoßen. Zum Beispiel waren da natürlich ganz moderne Gebäude. Das war auch Teil so dessen, dass man zeigt, der Holzbau ist was Modernes. Das ist nicht der alte Jodlerstil, sondern da kann man moderne Architektur damit machen. Und dann haben wir Gruppen von Zimmerern gehabt, die dann gesagt haben, ja, wenn es da keine Dachstühle mehr gibt, was sollen dann die Zimmerer machen? Und wo mir erst klar wurde, da ist wirklich eine gewisse Distanz, den Holzbau so wahrzunehmen, wie wir ihn jetzt schon verinnerlicht hatten, damals durch den Hermann Kaufmann. Und diese Modelle, die da waren, die waren wirklich toll. Das haben unsere Studierenden damals in München eben in jahrelanger Arbeit vorbereitet, unter Leitung von Martin Küfus und Wolfgang Huss. Das war also wirklich sehr plastisch und damit wurde das dann auch dem Laienpublikum sofort nahbar gemacht.
Spannend. Jetzt würde ich sagen, jetzt bleiben wir noch kurz bei deiner Person, weil da bin ich vorhin dazwischen gegrätscht. Kaiserslautern, Juniorprofessur. Das war die nächste Station nach der TU München.
Genau.
Zumindest die universitäre.
Richtig,
genau. Dein Lebensmittelpunkt ist und war immer in München, oder?
Genau, meine Familie ist auch da, ja. Das Büro ist da, deshalb habe ich jetzt, und die Juniorprofessur ist ja jetzt erstmal eine Station, eine Qualifizierungsstelle, so war es auch da. Und deshalb bin ich da auch nicht mit meinem Hauptsitz nach Kaiserslautern gezogen. Eine Juniorprofessur ist angelegt auf 2x3 Jahre. Nach 3 Jahren wird man evaluiert und dann darf man nochmal 3 Jahre machen. Aber dann ist es vorbei. Es sei denn, diese Juniorprofessur hat einen Tenure-Track, das hatte die aber nicht. Also ich wusste, das ist eine Übergangsphase. Und ich bin dann tatsächlich nach 3 Jahren aber auch gegangen, weil ich dann den Ruf nach Konstanz bekommen habe. Aber die 3 Jahre waren toll. Das muss ich sagen, das hat mir eine unglaubliche Freiheit gegeben, diese Professur. Tatsächlich mit der Zeit, die ich in der Universität verbracht habe, auch sehr fruchtbar zu nutzen. Und das, die Hauptsache, die ich da gemacht habe, sicherlich war der Atlas mehrgeschossiger Holzbau. Wo, wie gesagt, so eine Grundkonzeption schon mal aus der Lehrtätigkeit an der TU München herauskam, aus der Tätigkeit des ganzen Lehrstuhls, aber dann natürlich nochmal nachgeschärft wurde. Und da haben wir dann sehr stark eben fokussiert auf das Thema mehrgeschossiger Holzbau. Also wir haben am Anfang mal überlegt, ob wir den alten Holzbauatlas von Herzog und Natterer einfach sozusagen neu auflegen, vielleicht ein bisschen anders nennen, aber im Prinzip wieder ein Holzbauatlas. Und dann haben wir aber gemerkt, der Holzbau ist so breit geworden. Es gibt so viel Projekte und so unterschiedliche Dinge, dass man das kaum in ein Buch packen kann. Und dann haben wir überlegt, okay, der Fokus, der vielleicht jetzt das Entscheidende ist, ist das mehrgeschossige Bauen mit Holz. Weil das ist das, wo man in die alltägliche Architektur, in die große Masse des Bauens reinkommt. Natürlich gibt's auch weitspannende Tragwerke, die faszinierend sind, und Brücken. Da können sich die Ingenieure vielleicht noch ein bisschen mehr dafür erwärmen, gell? Aber wir dachten jetzt ist es Zeit, dahin zu gehen, wo jetzt gerade die tollen Entwicklungen passieren, wo sich wirklich radikal was ändert, wo man in die Gebäudeklasse 4 und 5 kommt, vielleicht sogar ins Hochhaus. Wobei das Hochhaus haben wir fast immer so ein bisschen eher als Türöffner gesehen, denn als tatsächliches Ziel. Also nach dem Motto, wenn klar ist, dass man eine Hochhäuser aus Holz bauen kann, dann muss man nicht mehr groß diskutieren, kann man die alltägliche städtische urbane Bebauung in Gebäudeklasse 4 und 5 in Holz bauen.
Und das ist eben, also der mehrgeschossige Holzbau in dem Verständnis ist eben die PS auf die Straße bringen. So, genau. Da nehme ich es ein bisschen wahr. Also eben den gesellschaftlichen Effekt, die Vorzüge, die Vorteile des Holzbaus da mit so einer breiten Wirkung zu erlangen.
Ja, und vor allem ist es ja auch eine Frage, wie kann der Holzbau oder überhaupt das Bauen mit biogenen Baustoffen sein Potenzial, sein ökologisches Potenzial entfalten? Wenn man sich die Zahlen der UNO anschaut, also vor 50 Jahren haben 30% der Weltbevölkerung in Städten gelebt, und nagelt mich nicht jetzt genau auf die Zahlen fest, aber 2050 sind die Prognosen der UNO, sind 70% der Weltbevölkerung, die in Städten lebt. In Städten hat man immer ein Dichteproblem, man muss immer in die Höhe bauen. Ist auch natürlich eine Frage der Ausnutzung von Infrastruktur. Aber wenn der Holzbau in der Zukunft sein ökologisches Potenzial entfalten soll, nicht nur in Deutschland, sondern im globalen Maßstab, oder der Holzbau pass pro toto für das Bauen mit biogenen Baustoffen, dann muss er in die Städte.
Stefan, um das Thema Professur abzuschließen. Du bist jetzt heute Professor in Konstanz. Und was mich ehrlich gesagt irgendwie voll interessiert, und jetzt möchte ich eigentlich mal die Gelegenheit nutzen, das zu fragen. Ich habe mir heute Morgen so ein paar Videos von dir auf YouTube angeguckt, wo du Dinge erklärst. Zum Beispiel im Rahmen eines Projekts auf der Stuttgart 21 Baustelle, über das wir auch noch sprechen werden. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen die Kommentare durchgeblättert, weil ich so wissen wollte, was die Leute so drunter schreiben. Und Kommentare wie folgender waren sehr häufig. Ein Benutzer schreibt vor 4 Monaten, Professor Krötsch wirkt sehr kompetent und hat eine wirklich angenehme Art, Dinge zu erklären. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn man Professor wird, Muss man sich das alleine beibringen oder hast du dann so wirklich dich mit Sprechwissenschaft beschäftigt oder hast du mal einen Kurs belegt, wie man didaktisch, wie man erklärt, Dinge verständlich vorträgt und so weiter? Das würde mich noch zu dem Thema ganz kurz irgendwie interessieren.
Ja, der Hermann Kaufmann hat uns relativ schnell, nachdem wir da angefangen haben, alle seine Mitarbeiter zu Seminaren der TU München geschickt, die eine didaktische Ausbildung, ein Crashkurs fast. Also wir sind ja natürlich weit entfernt von der Ausbildung, die echte Pädagogen haben. Mhm. Aber zumindest haben wir einen Crashkurs, das hieß damals Pro Lehre an der TU München. Da war man eine Woche, das habe ich zusammen mit einem Kollegen, mit Wolfgang Huss gemacht und dann noch vielen anderen Wissenschaftlern aus ganz anderen Fakultäten. Und das war schon eine spannende Erkenntnis, was man da wurde man dann auch auf Video aufgenommen und dann wurde das analysiert und ja, das ist auch sehr peinlich dann teilweise, sich da zu sehen, aber das war eine große Erkenntnis für mich.
Nicht so peinlich, wie sich im Podcast zu hören.
Seine Stimme hört man ja eigentlich selber nie so gerne, ne?
Ja, ich finde, man gewöhnt sich dran. Die ersten paar Minuten sind immer echt komisch, aber dann geht's irgendwann. Ja, also das war mal so ein Einstieg in das Thema, dass es da mehr gibt als die Selbstbetrachtung. Und was auch wirklich toll war, was ich da beim am Lehrstuhl Kaufmann gelernt habe, ist Vorlesungen halten. Das war ungewöhnlich, dass der Hermann Kaufmann nicht alle seine Vorlesungen selber gehalten hat, sondern er hat dann immer gesagt, ihr müsst die und die Vorlesungen, also im Assistentinnen- und Assistentenstab müsst ihr die und die Vorlesungen halten. Die halte ich nicht, die habe ich schon zu oft gehalten oder wie auch immer. Und außerdem war das natürlich für uns eine tolle Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, vor einem Publikum von 200 Studierenden zu sitzen. Da bereitet man sich gut vor, weil man sich nicht blamieren will. Und wir haben dann im Assistentinnen-Assistententeam auch uns die Vorlesungen erstmal gegenseitig vorgelesen. Und das ist auch ein interessantes Element, dass man vorlese, das mache ich teilweise immer noch bei wichtigen Vorträgen, dass man sich das mal jemand anderem erstmal vorliest oder vorträgt und sich dann die Kritik anhört, wo war es verständlich. Und dann, wenn man sich dieses Feedback holt, ich hole mir auch das Feedback gerne von meinen Studierenden nach wie vor. Ich lasse mich immer evaluieren, jeden Kurs und studiere auch genau, was die dann da reinschreiben. Und oftmals geht es darum, dass man Fakten oder Thesen oder Themen erläutert, natürlich, aber das anhand eines roten Fadens tut. Dass das eine dem anderen folgt und dann ergibt sich ein logischer Zusammenhang.
Storytelling.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und da war vielleicht dieser Kurs, den damals während der Assistenz und die Übung durch die Vorlesungen damals sehr wertvoll. Aber natürlich, und das merkt man ja auch bei den meisten Kollegen, die in die Lehre gehen, braucht es da auch eine gewisse Lust dran, Dinge zu erklären.
Was war deine erste Vorlesung?
Meine erste Vorlesung ging über Konstruktionsmethoden im Holzbau.
Also die Situation war die, du warst irgendwie da bei der Arbeit und plötzlich so, Stefan, nächste Woche musst du die Vorlesung halten. Hier ist dein Skript, gibt's schon oder die Präsentation. Oder musstest du da von null anfangen? Hattest bloß das Thema?
Ich musste nicht von null anfangen. Ich war Teil der zweiten Generation Kaufmann-Mitarbeiter. Und da gab's schon, also das ist auch eine Tradition, die wir da übernommen haben. Da gab's also eine Vorlesung, die war mit als Präsentation schon da. Nicht so richtig mit Skript, aber zumindest war was da. Und ich hatte auch noch das Glück, dass ich mich mit meinem Vorgänger auch noch zeitlich überlappt habe. Das heißt, ich konnte mir das auch einmal noch anhören, bevor ich das selber machen musste. Und dann habe ich aber das natürlich umgebaut, so wie jeder das machen sollte, wenn er was vorträgt. Ich könnte nicht einfach einen Vortrag von jemand anderem übernehmen, sondern müsste das immer irgendwie so in diesen roten Faden rein, den auch ich erklären kann. Mhm. Ja, aber so ging's los. Ich hatte da jetzt, das war was, da hatten wir einfach, wir hatten ein tolles Team damals in München. Das sind auch alles Kollegen, mit denen ich nach wie vor im Austausch bin. Sehr viele von denen haben inzwischen auch eine Professur. Das war also wirklich eine tolle Keimzelle für den Holzbau auch.
Und wie machst du heute deine Vorlesungen? Ist es immer noch die Basis von damals, die du kontinuierlich weiterentwickelt hast? Oder hast du es irgendwann mal komplett neu angefangen?
Als ich in Kaiserslautern war, habe ich dann mal irgendwie gedacht, jetzt muss ich mich ein bisschen schütteln und das neu aufziehen. Habe da angefangen mit einem ganz anderen Layout und mit einigen Änderungen in den Inhalten. Aber es ist durchaus noch ein guter Teil, fußt auf dem, was damals erarbeitet wurde. Inzwischen sieht's etwas anders aus, aber basiert in manchen Teilen darauf, ist natürlich ständig aktualisiert. Das muss man natürlich gewissenhaft tun und hat sich aber auch ein bisschen weiterentwickelt. Also was damals noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, war das ganze Thema Wiederverwendung von Bauteilen, von Baumaterialien, von Konstruktionen. Das nimmt jetzt immer größeren Raum ein und auch das Thema Bauen im Bestand, auch im Holzbau. Und das sind natürlich beispielsweise Themen, die ich sukzessive jetzt in die Vorlesungsreihen einarbeite. Irgendwann eben mit dem Atlas mehrgeschossiger Holzbau hat sich auch der Fokus verschoben von alltäglichen Holzkonstruktionen niedrigerer Art, irgendwie Einfamilienhäuser oder sowas, hin dazu, dass man den Studierenden gleich zumutet, über höhere Gebäude nachzudenken, wo es auch mehr Trennungen von Nutzungseinheiten gibt. Das heißt, Deckenkonstruktionen zum Beispiel was ganz anderes können müssen, als in dem relativ niederschwelligen Kontext eines Einfamilienhauses.
Jetzt tun wir uns in der Bildungsoffensive ja auch mit dem Thema Bildung, Weiterbildung im Holzbau auseinandersetzen. Ich frage auch mit privatem Interesse, ich bin auch ein bisschen in der Lehre tätig im Holzbau. Wie lernt man Holzbau am besten oder wie lernen Sie Holzbau? Wie funktioniert es bei Ihnen?
Also ich glaube,
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, jetzt habe ich dich
gesehen. Wir waren eigentlich schon beim Du, gell?
Du willst es wieder rückgängig machen.
Ich habe mich so habe die Frage so vorformuliert, dass ich andere Sachen nicht machen konnte parallel. Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Sie nicht mehr so die niederen Gebäude, sondern eher direkt die Mehrgeschosse.
Beziehungsweise den Studierenden im dritten Semester, da wo alle Konstanzer Architekturstudierenden mal durch den Holzbau müssen.
Ah, da ist im dritten Semester ist Holzbau.
Im dritten Semester, genau, Baukonstruktion, da müssen sie durch den Holzbau.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Also es macht schon dann auch Spaß, wenn es sehr viel Arbeit ist. Also, aber da machen wir natürlich eine Projektarbeit und flankierend dazu gibt es eine Vorlesungsreihe. Das finde ich eine sehr gute Kombination, weil man lernt natürlich am besten an einer Projektarbeit. Wenn man das Wissen auch braucht, dann hört man aufmerksamer zu, dann holt man sich das Wissen. Wenn es jetzt einfach nur ein Kurs wäre, wo man auf eine Prüfung hinterher lernt, dann glaube ich, ist die Rezeption eine andere.
Ja. Wie groß sind die Gruppen in Konstanz?
Die dann zusammen ein Projekt bearbeiten.
Oder insgesamt das Semester.
Ach so, das ganze Semester sind ungefähr 40 Studierende. Und die bearbeiten dann in Zweiergruppen ein Projekt. Und flankierend dazu gibt es eine Vorlesungsreihe. Und diese Vorlesungsreihe, die versucht zunächst mal für den Holzbau zu begeistern und zu motivieren. So fange ich immer ein bisschen an, die Potenziale zu zeigen, auch die architektonischen Potenziale, damit die Architekturstudierenden auch Lust bekommen, was damit zu gestalten. Dann aber natürlich auch die ökologische Komponente. Das ist auch wichtig im Zuge der Motivation, dass man da sieht, es gibt Alternativen zum konventionellen Bauen, die auch dann ganz andere ökologische Potenziale erschließen. Wobei ich dazu auch immer gleich dazu sage, dass es limitiert ist, wenn wir neu bauen. Weil jeder Holzbau braucht eine Bodenplatte, vielleicht sogar einen Keller, vielleicht sogar eine Tiefgarage aus Beton. Und dann ist man schon sofort weit entfernt von einer CO2-Neutralität. Das kann man wirklich nur auf eine sehr disziplinierte Art und Weise schaffen. Oder beim Holzbau im Bestand, wo es die Bodenplatte schon gibt und den Keller. Wo man vielleicht einfach anbaut oder obendrauf was baut. Also, erstmal so eine prinzipielle Einordnung, wo bewegen wir uns? Was sind die Themen? Brandschutz, Schallschutz? Und dann geht's eigentlich in der Vorlesungsreihe dann, so wie wir es auch im Atlas mehrgeschossiger Holzbau dokumentiert haben, wie es eigentlich auch schon vorher in der Lehre an der TU München entwickelt wurde, dass man ein vorurteilsfreies Konstruieren lehrt. Also es gibt nicht mehr ein Schubladendenken. Dieses Gebäude ist ein Holzrahmenbau oder Holztafelbau und dieses Gebäude ist ein Massivholzbau aus Brettsperrholz oder aus Brettstapelkonstruktionen. Das, so hat man es ja unterschwellig, selbst wenn es auch anders beschrieben war, aber durch das Einteilen dieser Systeme hatte man das in den meisten Konstruktionsbüchern vorher immer so erfahren. Und das haben wir auch damals in München von den Studierenden so gespiegelt bekommen. Ich habe einen Holztafelbau gewählt. Und dann fragt man immer, ja, wieso? Die Außenwand muss was ganz anderes können als die Innenwand. Das Dach muss was ganz anderes können als die Decke. Klar kann man das mit derselben Konstruktion machen, aber vielleicht ist es sehr aufwendig dadurch. Und eine filigrane Konstruktion wie ein Tafelbauelement, was man schön ausdämmen kann, wo ein kostenloser Hohlraum zur Verfügung steht, den man einfach nur mit Zellulose füllen muss, ist für eine Außenwand natürlich wahnsinnig gut. Und bei der Innenwand hätte man aber vielleicht aus Brandschutzgründen lieber eine hohlraumfreie Konstruktion wie ein Brettsperrholzelement. Und bei der Decke, da hat man immer das Problem von Schwingung, Schallschutz, Brandschutz natürlich auch, wenn es um Trennung von Nutzungseinheiten geht. Und beim Dach geht es wieder um den Wärmeschutz. Und da einfach diese ganzen Themen, die müssen den Studierenden transparent werden. Also die müssen ja keine Experten bis zur letzten Schraube sein, sondern die müssen einen strategischen Überblick gewinnen über die Möglichkeiten im Holzbau. Und das versuche ich in der Vorlesungsreihe transparent zu machen. Gar nichts, ich weiß, das ist teilweise eine Überforderung, aber ich versuche dann den Studierenden erstmal die Grundlagen zu vermitteln. Wie funktioniert das Tragwerk? Wie funktioniert die Gebäudehülle? Wie funktionieren Innenbauteile? Und wie ist dann das Zusammenspiel? Und ich versuche ihnen dann eben meistens Details, die im Holzbau sehr kompliziert sein können, von gebauten Beispielen zu zeigen und ihnen dann zu zeigen, man kann die deklinieren, wie es im Atlas mehrgeschossiger Holzbau parademäßig im Kapitel E auch mal aufgezeigt ist. Man kann diese Details fast deklinieren nach drei Fällen. Wie ist das Tragwerk? Wie ist der Schichtenverlauf von Gebäudehülle und Innenbauteilen? Und wie wird es montiert? Weil manchmal findet man ja in einem Schichtenaufbau im Holzbau an komischer Stelle noch irgendwo einen Ständer, wo man erst im ersten Moment gar nicht weiß, wo kommt der her, was hat der da zu suchen. Weder fürs Tragwerk noch für den Schichtenaufbau der Gebäudehülle kann ich ihn brauchen. Aber der kommt natürlich daher, dass dieses Wandelement einen Abschluss brauchte, als es als ganzes Stück auf die Baustelle kam. Und wenn man das alles mal nachvollziehen gelernt hat, dann tut man sich viel leichter, diese Details nachzuvollziehen und zu reflektieren und dann eben auch ins eigene Projekt zur Anwendung zu bringen.
Ja, die Erfahrung kann ich spiegeln. Also mir ist auch immer, oder was ich versuche am Anfang auch zu vermitteln, ist, ich glaube, die erste Folie, da steht drauf, Holz ist nicht gleich Holz, Holzbau ist nicht gleich Holzbau. Und eben dieses Grundverständnis, weil eigentlich sind es ja relativ einfache Konzepte. Für uns ist es selbstverständlich, hybride Bauweisen und sowas. Und es gibt Holztafelbau und es gibt einen Skelettbau und es gibt einen Holzmassivbau. Aber die Kombination all dessen und es zu verarbeiten und dann auch noch anwenden zu können, das ist gar nicht so wenig. finde ich. Und insbesondere beim Detail, da ist, habe ich gemerkt, das Schwierigste ist es dann, wenn diese Konzepte schon da sind, ist dann das Thema mit der Montage. Also das wirkliche Verstehen und Anwenden der Vorfertigung, also der Tatsache, dass wir da mit vorgefertigten Elementen arbeiten. Weil so die, es gibt ja diese ganz tolle Plattform Dataholz.eu, wo man einen riesigen Katalog hat an tollen Details und die stehen einfach alle da. Das ist fertig so. Aber der Clou daran ist eigentlich, wie wird es zusammengebaut? Weil das ist ja nicht einfach da plötzlich und die Schichten verlaufen schön kontinuierlich, sondern die kommen meistens in zwei oder mehreren Stückchen, die wir dreidimensional begreifen müssen.
Genau.
Genau. Und das passiert da an einem Projekt. Und was ist es für ein Projekt bei euch?
Ach, das sind jetzt überschaubare Aufgaben. Beispielsweise letztes Semester haben wir ein Interimsinstitutsgebäude für unseren Hochschulcampus geplant. Wir hatten auch schon.
Rein fiktiv oder hat das einen Grund?
Ja, rein fiktiv, okay. Aber wir wollten vielleicht auch der Hochschulleitung sagen, dass wir gerne ein bisschen mehr Platz hätten, okay. Gerade wenn jetzt unser Gebäude umgebaut wird. Da ist mir nämlich noch keine Übergangslösung bekannt. Naja, also so kleinere Aufgaben. Wir haben auch schon ein Schachhaus mal entwerfen lassen für einen fiktiven Konstanzer Schachclub. Wir hatten aber auch schon sehr realistische Planungen mit ganz konkretem Hintergrund. Beispielsweise haben einmal die Studierenden in Aach in der Nähe des Bodensees eine alte Sägemühle, einen neuen Ausbau geplant oder Einbauten in dieses denkmalgeschützte Gebäude. Ja, das war eigentlich ein sehr schönes Projekt, was auch dann für eine Diskussion für so ein verfallenes Baudenkmal im Ort angeregt hat. Oder vielleicht das Spektakulärste aus diesem Drittsemesterkurs war der Entwurf einer Freiluftbibliothek für die Landesgartenschau Überlingen, die Studierenden dann hinterher auch selber gebaut haben, in Zusammenarbeit mit der Zimmerei Schmäh und deren Lehrlingen. Da haben wir also die Architekturstudierenden und die Lehrlinge aus der Zimmerei zusammengesteckt. Die haben dann das entworfen und gebaut, in zwei Raumzellen vorgefertigt und dann auf der Landesgartenschau in Überlingen aufgestellt. Ja, also solche relativ kleinen Projekte, wo es mir eigentlich meistens darum geht, dass sie unterschiedliche Situationen üben müssen. Also bei einem Institutsgebäude gibt es Büros für Forschende, es gibt aber auch größere Spannweiten für Hörsäle oder für irgendwelche Werkstätten. Und dann muss man eben angemessene Abwägungen treffen. Mit welcher Konstruktion kann man welche Aufgabe schön bewältigen?
Ich würde sagen, wir leisten es uns, mal ein bisschen wegzugehen von der Lehre.
Vielleicht eine Sache darf ich noch anfügen, die in meinem didaktischen Konzept relativ wichtig ist, weil du gefragt hattest, wie das bei uns eben ist. Und in der Projektarbeit, normalerweise ist die Projektarbeit in der Architektur so, man beginnt mit einer Aufgabe und dann arbeitet man relativ kontinuierlich, gibt es ein, zwei Zwischentestate, gibt es eine Schlusspräsentation und man arbeitet sich durch so die ganz normalen Schritte vom Großen zum Kleinen. Also man entwickelt Grundrisse, man entwickelt eine architektonische Idee, architektonisches Konzept, man organisiert es eben im Grundriss und dann entwickelt man die Konstruktion bis ins Detail. Das versuche ich anders zu machen, indem wir sagen, beim Zwischentestat, also ungefähr bei der Hälfte, bei der späten Hälfte des Semesters, vielleicht so nach zwei Drittel, je nach Aufgabe, da sollte eigentlich der Entwurf stehen. Und dann müssen die Studierenden schon eine große Schnittperspektive machen, wo die gesamte Gebäudehülle und die Konstruktion geschnitten und sichtbar ist und gleichzeitig die Kongruenz durch die perspektivische Darstellung des Innenraums gezeigt wird, was soll die architektonische Wirkung dieses Raums sein. Das ist also nicht am Semesterende. Da müssen Sie ja, um die Gebäudehülle oder diese ganze Konstruktion zu entwickeln, müssen Sie auch schon Details im Kopf haben. Die müssen noch nicht im Fünftel aufgezeichnet sein, aber eigentlich schon, weil sie müssen ja wissen, wie die Schichten verlaufen. Und dann gibt es eine Kritik dieser Konstruktion. Und der Rest des Semesters, der wird dann darauf verwendet, diese Konstruktion zu verbessern. Weil ich möchte, dass die Studierenden sehen, dass man konstruktive Probleme auch mit entwerferischen Maßnahmen verbessern kann oder dass das vielleicht sogar das Beste ist. Ich finde es immer ganz schade, wenn man einen tollen Entwurf macht und in der letzten Nacht werden irgendwelche Details noch geschrubbt, die dann, wo man dann in der Schlusspräsentation gar nichts mehr ändern kann. Und dann diskutiert man so und sagt, naja, das wäre aber schön gewesen, wenn. Und da ist eben dieses Konzept dieses Kurses zu sagen, wir stellen das zu einem frühen Zeitpunkt fest und dann schauen wir mal, gibt es für Probleme eine technische Lösung oder gibt es vielleicht eine entwerferische? Ist denn der Entwurf angemessen, um das auch mit einfachen, schlichten Maßnahmen konstruktiv zu bewältigen? Oder muss man vielleicht am Entwurf was ändern, damit man überhaupt eine vernünftige, konstruktive Lösung findet?
Also so ein bisschen eine andere Art zu denken lernen auch, oder?
Es ist so ein bisschen das holzbaugerechte Denken, würde ich sagen. Also bei mir funktioniert das ähnlich. Da wird auch der Entwurf steht zu einem frühen Zeitpunkt, soll der Entwurf stehen, feststehen. Aber es steht quasi im nächsten Satz steht aber dran, der Entwurf ist aber nicht in Stein gemeißelt. Der darf und soll angepasst werden. Eben, ich nenne das Ausformulieren des Entwurfs für den Holzbau, wo eben bis die besagten Schritte idealerweise durchgeführt werden. Also der erste Schritt ist vielleicht auch erstmal das Tragwerk zu begreifen. Wie kann das denn funktionieren? Also wir machen das ganz, bei mir sind es ganz kleine Gebäude, da funktioniert es in der Regel problemlos mit geringen Spannweiten. Aber wenn wir es jetzt, auch wenn wir mal eine größere Spannweite da dabei haben, da schauen wir uns das halt an und gucken, funktioniert es oder nicht? Pi mal Daumen. Funktioniert, okay, wir können weitermachen in der Richtung oder mit dieser Maßnahme oder da machen wir vielleicht eine Stütze. Was passiert dann mit dem Entwurf, wenn wir da plötzlich mit Stützen arbeiten müssen oder mit riesigen Unterzügen? Genau, und das sind dann eben die Konsequenzen, die studierende Person dann in den Entwurf einarbeiten muss, beziehungsweise die Konsequenzen, die der Entwurf erleben muss.
Spannend. Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, weil wir reden jetzt die ganze Zeit schon über Projekte.
Egal, ich glaube, wir könnten jetzt anfangen, uns völlig zu verlieren.
Genau, bevor ihr hier komplett nur so einen Akademiker-Talk führt. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass du in einem Video zu sehen bist, mit einer sehr prominenten Rolle, der das Stuttgart 21 oder Stuttgart-Ulm Bahnprojekt, gemeinhin bekannt als Stuttgart 21. Warum? Welche Rolle, was hast du mit der Stuttgart 21 Baustelle zu tun?
Eigentlich gar nicht. Das klingt so wie ein Vorwurf. Ja, genau. Das muss man vielleicht klarstellen. Ich habe mit Stuttgart 21 gar nichts zu tun. Wir fangen nämlich da an, wo die Baustelle vom Bahnhof Stuttgart 21 aufhört. Also wenn nämlich die Schalelemente, die da gebraucht werden für die amorph geformten Betonkonstruktionen.
Man muss ja sagen, das sind ja so ganz, alle Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben, die nicht wie wir jeden Tag in Stuttgart vorbeilaufen, das sind ja so Teile, die so ganz organisch geformt sind und super individualistisch, wo alles irgendwie eine eigene Rundung hat, wo gar nichts irgendwie vorformatiert, eckig, sonst wie wirkt. Also es sind schon interessante Formen, die da konstruiert werden.
Genau, also es ist eine faszinierende Bahnhofshalle, ein toller Raum aus Kelchstützen aus Beton, die mit einem Oberlicht versehen sind. Und die sind erstmal alle gleich, ich glaube 46 Stück. Aber die Randanschlüsse, die sind alle unterschiedlich. Also es gibt dann eben Seitenwände aus Beton, der Bahnhof ist ja unterirdisch. Und da gibt's auch eine gerundete organischen Übergang von diesem Betondachtragwerk in die Seitenwände. Und dafür sind riesige Brettsperrholzelemente, bilden die Schalungen, und das sind mehrfach blockverleimte Brettsperrholzelemente, die dann mit einer Achtachsfräse zugefräst sind, in Form gebracht, damit es eben genau diese komplexe Geometrie hat. So, und nachdem der Bahnhof fertig ist, werden diese Elemente entsorgt.
Ist aber bemerkenswert, dass diese Stahlbetonbaustelle Stuttgart 21, dass der moderne Holzbau da auch so drin in so einer wichtigen Rolle mit beteiligt ist. Weil genau. Das auch allein der Schalungsbau ist ja auch ein total beeindruckendes und enormes Projekt.
Genau, also Beton hat immer die Form der Schalung, die bestimmt, wie der Beton wird. Und das ist hier wirklich ein sehr faszinierender Vorgang und das sind Hightech-Elemente. Also die sind bei Zyplin Timber in Eichach gefräst worden mit so einem Roboterarm, der dann wirklich auch in 8 Achsen da Unterschnitte machen kann und so weiter. Und das sind wirklich tolle Elemente. Und irgendwann habe ich mal erfahren, hatten wir eine Besprechung mit dem Stefan Mederle von Zyplin Timber und mit dem Dennis Röver, der damals der Vorsitzende von ProHolz Baden-Württemberg war. Irgendwann haben wir mal drüber gesprochen, was wird eigentlich mit diesen Elementen hinterher gemacht? Und da gab es Konzepte von Zyplin, die irgendwie dann zu Schreddern und zu Holzfaserdämmung zu verarbeiten. Und da habe ich damals gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, diese tollen Dinger, da muss man irgendwie mehr draus machen. Und daraus entstand dann dieses Forschungsprojekt, was jetzt den Titel hat Stuttgart 210. Gibt es auch eine Homepage, www.stuttgart210.de.
Wieso 210?
Ja, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also eine wäre, dass es ein Countdown rückwärts ist. Natürlich suchen wir da den Anklang an den Bahnhof Stuttgart 21. Es gab auch mal die Interpretation, aus den 5000 Kubikmetern Holz könnte man 210 Häuser bauen. Also da gibt es verschiedene ich will mich da gar nicht festlegen. Wir fanden es irgendwie dann, hat sich so aus der Diskussion entwickelt, irgendwie wurde es dann ganz
griffig. Irgendeinen Name braucht es.
Irgendeinen Name braucht so ein Projekt, genau. Und das ist jetzt irgendwie, hat sich sehr interessant entwickelt, dieses Projekt. Also ursprünglich war die Idee zu sagen, man kann doch nicht diese tollen Teile einfach wegschmeißen. Da muss man was draus machen. Am besten man baut Gebäude draus, weil das ist ja wirklich hochleistungsfähiges Material und hat tolle Geometrien.
Und da steckt schon so viel Wertschöpfung drin.
Genau. Und würde man solche Teile haben wollen, um was damit zu bauen, man könnte sich's nicht leisten. Mhm. Also ich weiß nicht, es gibt ja von Big so tolle Pavillons in Norwegen, alles gefräste Holzoberflächen, so ganz amorph gefräste Räume, tolle Sachen, die wahnsinnig viel Geld kosten. Und hier gibt es Teile, die werden weggeschmissen.
Werden geschreddert.
Oder geschreddert, genau. Und dann kam dieses Forschungsprojekt und jetzt ist es tatsächlich so, läuft es darauf hinaus, dass 4 Gebäude gebaut werden aus diesen alten Teilen. Nur ein Bruchteil dessen, was da an Teilen tatsächlich zur Verfügung steht. Aber als das Projekt losging, lief die Baustelle schon lange. Und das ist vor allem ein logistisches Problem, die Teile zu retten. Und jetzt werden 4 Projekte umgesetzt. Das freut mich sehr. In Ingersheim, in Marbach, in Mannheim und das größte in Stuttgart-Vaihingen. Und dieses Projekt ist vielleicht auch das spektakulärste oder ikonografischste, weil es aus den Kelchstützenschalungen bestehen wird. Und das ist eigentlich dann eben ein Rundbau aus der umgedrehten Geometrie von 24 Schalelementen.
Also ihr nehmt einfach, platt gesagt, diese Teile und setzt sie zusammen zu neuen Bauwerken, zu neuen Gebäuden im weitesten Sinne.
Genau. Und dann steht jetzt eben diese umgedrehte Kelchstütze, die sieht dann aus wie ein Zirkuszelt. Und das Interessante ist, es soll auch ein Artistentrainingsraum werden, beziehungsweise ein Bewegungsraum, ein Sportraum, aber eben auch für so ein Artistentraining. Und das Interessante ist, jetzt entsteht da aus massivstem Holz ein Raum, der quasi eine textile Geometrie hat, wie ein Zelt. Aber es ist massives Brettsperrholz. Wir werden auch den Lack entfernen, der jetzt für die glatte Oberfläche des Betons sorgt. Und dann kommt die kommt eigentlich dann die Maserung des Holzes wieder raus. Und das ist ja das Interessante, das ist abgefrästes, mehrfach gekrümmt abgefrästes Brettsperrholz, gerade Schichten, aber wenn man da krumm drüber fräst, dann kommt so eine Damaszener stahlartige Oberfläche raus.
Ein bisschen wie bei so einer gedrechselten Schale.
Genau. Da freue ich mich sehr drauf, dass die zum Vorschein kommt. Und bin sehr gespannt auf diesen Raum. Und das ist allen Projekten gemeinsam, dass man da eben diese Textilität aus der amorphen Form hat, die dann hoffentlich faszinierende Räume ergibt. Also ich bin mir sogar sicher, dass es faszinierende Räume werden. Und natürlich ist das Forschungsinteresse, was wir dran haben, nicht nur schöne Architektur, sondern den Umgang mit der Wiederverwendung von Holz zu testen, auszuloten, die Rahmenbedingungen bautechnisch, aber auch juristischer Art zu überprüfen, um tatsächlich eben einen Weg zu finden, das im Holz gebundene CO2 länger als üblich im Stoffkreislauf zu behalten und damit der Atmosphäre entzogen.
Also einen Weg vorzuzeichnen, wie Bauteile oder wie aus Dingen Bauteile werden, die zuvor nicht als Bauteile oder konstruktive tragende Bauteile gedacht waren.
Genau, also Bauhilfsmittel zu Primärkonstruktion.
Mhm.
Ein Upcycling, absolutes ja. Upcycling. Das ist ein größeres Team, da macht die Hochschule Karlsruhe mit, der Robert Pawlowski, die Hochschule Stuttgart mit dem Andreas Kretzer und die Hochschule Konstanz mit dem Thomas Stark und mir.
Und die Holzbauoffensive, oder?
Das ist gefördert durch die Holzbauoffensive, genau. Mein Projektleiter da ist der Roman Kreuzer, der einen hervorragenden Job macht. Ohne den würde es nicht so laufen, wie es läuft. Der ist wirklich genau der Richtige, um die ganzen Probleme, die uns begegnen, kreativ zu lösen. Und was interessant ist, wir sind drauf gekommen, der Thomas Stark macht ja da, kümmert sich um das ganze Themenfeld der Ökobilanz in dem Forschungsprojekt. Und der ist auf eine interessante Fragestellung gekommen. Wenn man jetzt das normal nach einer Ökobilanz bilanziert, dieses Projekt, dann ist es besser, die Schalelemente thermisch zu verwerten, als sie nochmal stofflich weiter zu verwenden.
Okay.
Weil man immer davon ausgeht, dass Holz am Ende seiner Lebensdauer das CO2 wieder freisetzt. Und es wird einmal bilanziert, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo es gebaut wird. Das heißt, wenn man über alle Module der Ökobilanz A bis C drüber rechnet, dann ist Holz annähernd CO2-neutral. Ein bisschen CO2-Emissionen erzeugt es natürlich durch Transporte und Bearbeitung und so weiter. Aber es ist nur CO2-neutral. Und das ist ja merkwürdig. Jetzt machen es die Holzbauer oft so, dass sie sagen, ja, wir bilanzieren nur Modul A und B. Dann haben wir diesen CO2-Einspeichereffekt. Da sagen dann aber andere, ja, aber
also es müsste quasi eigentlich positiv sein. Also
genau, wenn sie logisch neutral, gesehen ist es ja richtig, dass es irgendwann wahrscheinlich, wenn wir das nicht unendlich lange verwenden, speichern, dann und irgendwann verrottet das Gebäude idealerweise.
Oder
dann,
verbrennt.
Genau. Oder verbrennt, wie es auch immer damit passiert. Dann geht das CO2 wieder zurück in die Atmosphäre. Genau. Also das, rein logisch gesehen gibt es das, aber dann gibt es eben so eine zeitliche Komponente da drin, oder?
Und das ist das Entscheidende. Die zeitliche Komponente.
Übrigens, kurzer Exkurs zu unserer letzten Podcast-Folge. Da haben wir über den Wald gesprochen.
Mhm.
Und davor bin ich über ein Zitat gestolpert aus einem Interview mit einem Waldbesitzer. Und der sagte, dass wir die Menschen heute oder wir als Gesellschaft, wir sind es gar nicht gewohnt, in so langen Zeiträumen zu denken, wie jetzt im Wald, wo wir in der Bewirtschaftung über 100, 150 Jahre sprechen. Und in der Diskussion um den Klimaschutz sprechen wir häufig über das Jahr 2050.
Mhm.
Das sind ja keine 30 Jahre mehr. Und jetzt sprechen wir aber über ganz andere zeitliche Horizonte, nämlich über die Horizonte, wie wir Primärkonstruktionen idealerweise nutzen. In unseren alten Innenstädten sieht man da ganz tolle Paradebeispiele, wie eben Gebäude, die primär aus Holz errichtet wurden, jahrhundertelange dort stehen oder auch ja fast alle Gebäude oder viele Gebäude idealerweise, Daumen drücken, bleiben eben lange Bestand. Auch Gebäude, die eben jetzt schon in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten aus Stahlbeton errichtet wurden, die sind ja schon da. Das von der Bundesstiftung Baukultur, in diesem Baukulturbericht, ich hoffe, ich benenne das jetzt richtig, aber da die nennen das eben von grauer Energie zur goldenen Energie.
Mhm. Das ist ja auch nicht mehr so übel. Also viele Gebäude, die jetzt abgerissen werden, in Stuttgart zum Beispiel, sind da teilweise erst wenige Jahrzehnte alt.
Ja, da gibt es sicher perverse Beispiele dafür. Aber ich spanne schon die Brücke zu einem anderen Thema. Vielleicht kommen wir jetzt zurück. Aber das ist eben dieses Nutzen von dem, was da ist, von dem Potenzial und das Potenzial darin sehen. Ich glaube, dass das eine Zukunft hat oder zumindest für mich eine optimistische Zukunft.
Lass mich noch einmal einhaken. Und zwar, wenn man, um nochmal auf dieses Thema Ökobilanz im Projekt Stuttgart 210 zurückzukommen.
Ich bin völlig abgedriftet, sorry.
Kein Problem. da fand ich es interessant, was der Thomas Stark da versucht aufzuzeigen, welches Potenzial da drin steckt. Und das ist, also die standardisierte Ökobilanz geht über 50 Jahre. Das hat seine Berechtigung, kann man gut oder schlecht finden, aber so ist der Standard. So, nach 50 Jahren rechnet man damit, das Holz wird verbrannt. Das wird aber sofort bilanziert. Also bei der Errichtung bilanziert man die zukünftigen Emissionen. Ein Ziegelstein, Beton, der hat seine Emissionen tatsächlich bei der Errichtung. Da wird das CO2 freigesetzt durch Energien oder durch die chemische Komponente im Beton. Holz nicht. Die schon bilanzierte Freisetzung, die gibt's noch nicht. Das heißt, man ist ein bisschen selbstherrlich, diese Prognose zu sagen, wir bilanzieren das jetzt alles, ohne die zukünftigen Nutzer und Eigentümer und Verantwortlichen der zukünftigen Generation, die den Abbruch verantworten wird, mit einzubeziehen. Also man könnte ja auch sagen, ja, vielleicht gibt es ja in 50 Jahren ein Gesetz, was das Verbrennen von Holz verbietet, um unsere Atmosphäre zu schützen. Und alles Holz wird, statt es mühsam CO2 aus der Atmosphäre zu filtern und unterirdisch irgendwo einzulagern, lagert man einfach Holz irgendwo ein. Also auch das könnte passieren, das wissen wir alles nicht. Das ist hochspekulativ, was heute als gegeben in der Ökobilanz angenommen wird. Natürlich gibt es Gründe, wie man dazu kam, aber vor der Dramatik, in der wir uns befinden, ist es natürlich eine seltsame Annahme. Und vor allem ist es ja so, dass das Holz, was wir heute einlagern, jetzt die Atmosphäre entlastet. Und wir befinden uns in der entscheidenden Dekade, wenn wir Schellenhuber und allen anderen Klimaforschern glauben können. Und deshalb ist es auch echt krude, Holz CO2 neutral zu bilanzieren zu unserem heutigen Zeitpunkt. Wir nehmen also zukünftigen Generationen Entscheidungsfreiheit, wenn wir unser Verhalten jetzt nach solchen Ökobilanzierungsmethoden ausrichten.
Und euer Projekt zeigt ja auch, dass quasi diese Logik der Ökobilanz in eurem Fall nicht mehr stimmt, weil ihr es jetzt nicht verbrennt, sondern weil daraus jetzt was entsteht, was vielleicht wieder sehr lange Bestand haben wird.
Genau, und das zeigt nicht nur unser Projekt, sondern es zeigt auch die Geschichte. Mhm. Also man findet ja in alten, du hast es angesprochen, alte Holzkonstruktionen, Fachwerkgebäude, da findet man ja nicht nur die Ab- und Zeichen dieses Gebäudes, sondern man findet Ab- und Zeichen und auch Verbindungen von vorherigen Nutzungen. Das heißt, das Holz wurde früher immer schon öfters verwendet. Es war natürlich auch viel besser. Man hat schon trockenes Holz, was sich nicht mehr bewegt und nicht mehr verzieht. Das wurde so lange genutzt, wie es möglich war. Vielleicht wurde der Balken immer ein bisschen kürzer, aber man hat natürlich versucht, das zu nutzen. Solange es geht. Und ich bin relativ davon überzeugt, dass wir da wieder zu so einer Kultur zurück müssen. Nicht nur relativ. Ich bin voll davon überzeugt, dass es so sein wird.
Das ist auf jeden Fall spannende Fragen, die dieses Projekt aufwirft und dann hoffentlich auch in Handlungsempfehlungen aufzeigen kann.
Das ist das Ziel, ja. Also es geht auch darum, anhand dieser Reallabore, nennen wir die Bauprojekte, die da entstehen, nicht nur jetzt was zu bauen, sondern wirklich, wir wollen jetzt mit der MPA Stuttgart zusammenarbeiten. Wie ist die Prüfung von alten verleimten Hölzern, die auch schon ein bisschen Witterung abbekommen haben? Wie ist der ganze juristische Weg? Wir haben da auch eine juristische Beratung im Forschungsprojekt. Was sind die ganzen Fallstricke, die beim Verwenden von alten Bauteilen passieren? Es gibt ja so verschiedene Kreisläufe. Jetzt könnte man sagen, Holz hat sowieso einen geschlossenen Materialkreislauf. Wenn man das Holz irgendwann verbrennt, dann wird das CO2, was vorher eingelagert, wieder freigesetzt. Neue Bäume verstoffwechseln es wieder zu Holz und so weiter. Es gibt dann einen Kreislauf, den sich jeder gut vorstellen kann, der auch schon praktiziert wird, Altholz zu nutzen. Man schreddert es klein, macht USB-Platten draus. So wie auch beim Recyclingbeton. Kleinschreddern, wieder neu zusammensetzen. Da gibt es einen Hersteller, der macht da seinen Stempel drauf. Meinetwegen auch eine CE-Zertifizierung. Jedenfalls ist das ein zugelassenes Bauprodukt danach. Das sind die Kreisläufe, die funktionieren jetzt schon. Was auch gut funktioniert, da gibt es zumindest eine lange Tradition, ist Bauen im Bestand, also ganze Gebäude erhalten. Was juristisch wahnsinnig schwierig ist, ist der Schritt dazwischen. Nämlich Bauteile wieder zu verwenden, aber nicht im selben Gebäude, sondern in anderem Kontext. Das ist juristisch ein ganz steiniger Acker, wo wir eben jetzt auch mal versuchen, zumindest wir werden so viele Lösungen wahrscheinlich hinterher nicht astrein anbieten können, dass es ab dann Usus wird. Aber wir werden mal versuchen, zumindest die größten Fallstricke aufzuzeigen.
Ja, zum Beispiel, wann ist es ein Baustoff und wann ist es Abfall?
Genau.
Ja, aber da ist gerade für die Planenden, die wir eben insbesondere mit der Bildungsoffensive ansprechen, sind das, glaube ich, ganz wichtige Erkenntnisse, die da drinstecken und auch Wissensbausteine eben, wann ist, wer haftet da, was ist es dann überhaupt, ist es dann ein Bauprodukt, das ich so einfach anwenden kann? Auch jetzt gerade im Holzbau, wenn wir jetzt über eine Konstruktion wiederverwenden wollen, die beispielsweise irgendwann in den 1960ern eingebaut wurde und wir möchten aus irgendwelchen Stäben, die wir da gerettet haben, möchten wir nicht Brettsperrholz, das andere.
Brettstapel,
genau. möchten wir ein Brettstapelholzbauteil herstellen, beispielsweise. Dann müssen wir erstmal das Holz wieder konditionieren, idealerweise. Also diese ganzen Schritte, die wir da gehen müssen, hin zu einem homogenisierten, industrialisierten Produkt mit einem Stempel. Das ist eine riesige juristische Spielfläche.
Ja.
Aber es steckt viel Potenzial drin und vielleicht auch viele wirtschaftliche Chancen für die Unternehmen da draußen.
Was vielleicht interessant ist in dem Zusammenhang juristisch gesehen, ist Abfall etwas, was jemand dazu erklärt hat, dass es nicht mehr braucht. Also im Bauwesen reden wir ja immer drüber, dass 60% des weltweiten Abfalls kommt vom Bauen oder von Gebäuden. Aber wenn man da mal reinschaut, dann ist der Löwenanteil davon Bodenaushub. Da hat jemand gesagt, ich brauche es nicht mehr und zwar hier und damit ist es Abfall. Ist aber ein Boden, ganz normaler Boden. Manche Böden sind belastet, aber die meisten nicht. Und dann fährt man die von A nach B. Das ist Abfall, weil es juristisch dazu erklärt wurde. Das heißt ja jetzt nicht, dass der Boden schlimm ist oder irgendwas verursacht. Jemand anders kann es sogar brauchen. Aber juristisch ist es mal so. Und wenn man diesen Abfall irgendwo hinfährt, dann betreibt man oder irgendwo ablagert, dann ist der Ort eine Deponie mit gewissen Nachweispflichten, dass das Grundwasser nicht belastet wird und so weiter. Also es ist erstmal ein juristisches Konstrukt, der Begriff Abfall. Das heißt, man muss das hinterfragen und darf sich nicht oberflächlich an dem Begriff aufhängen. Und im Zuge dessen, aber das wurde mir auch erst mit diesem Forschungsprojekt klar, ich bin ja kein Jurist. Also man bewegt sich da in juristischen Leitplanken, die man durchaus hinterfragen kann, wo man viele Wege finden kann, da ein ganz anderes Vorgehen aufzugleisen.
Jonathan, wir wollten noch über serielles Sanieren sprechen.
Ja, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch gesagt, du arbeitest aktuell an einer neuen Veröffentlichung für ein Buch zu besagtem Thema. Wie steht's um die Veröffentlichung, wie steht's um das Buch? Wie ist es dazu gekommen?
Das Buch fasse das Thema noch ein bisschen weiter. Also das Buch wird heißen Holzbau im Bestand. Das schreibe ich zusammen mit dem Manfred Stiegelmeier von der Hochschule Augsburg und dem Thomas Engel von der TU München. Thomas Stark steuert auch noch einen Artikel zur Ökobilanz bei, genau aus dem Themenfeld, was wir vorher diskutiert haben. Und mein Teil davon ist tatsächlich dann aber die Sanierung mit vorgefertigten Elementen. Ich verwende ungern den Begriff des seriellen Bauens oder seriellen Sanierens, weil was bedeutet denn Serie eigentlich? Man hat immer das Bild vor Augen, ein Auto 1000 Mal, 10.000 Mal produziert, das ist eine Serie, oder? Oder eine Hose, verschiedene Größen, aber dann immer das Gleiche. Genau darüber sprechen wir ja beim Sanieren mit modernisieren müsste man eigentlich genauer sagen, mit vorgefertigten Elementen nicht. Das sind ja alles Maßanzüge, weil das Gebäude, was vorher schon da war, das bringt an jeder Stelle seine Eigenheiten, seine geometrischen Abweichungen mit. Und das muss natürlich die Vorfertigung auch erstmal antizipieren. Das heißt, wir reden da eigentlich über ganz genaue Aufmaße, am besten digitale Aufmaße, die dann eine hohe Vorfertigung ermöglichen, indem man diese Geometrie einfach dann in die Planung übertragen kann, ganz genau. Dann wird entfernt vom Objekt in der Zimmerei zum Beispiel ein Wandelement erstmal als Dämmschicht, aber da können auch neue Fenster eingebaut sein, da kann der Sonnenschutz eingebaut sein, da kann die Fassadenbekleidung schon vorgefertigt werden. Und dann wird diese neue Dämmschicht oder dieses, meistens sind es Tafelbauelemente, ganz maßgeschneidert vor das alte Gebäude gesetzt. Das passiert dann in kürzester Zeit. Und da gibt es verschiedene Systeme. Das ist auch nicht ganz neu. Ich meine, das erste Projekt, was mir bekannt ist, was so saniert wurde, war 2008 die Modernisierung der Schule in Buchloe. Und dann gab es, 2010 hat es, glaube ich, angefangen, an der TU München unter Leitung von Frank Latke ein Forschungsprojekt, das hieß TES Energy Fassad. Also auch Frank Latke war damals beim Hermann Kaufmann am Lehrstuhl und in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von Stefan Winter, Stefan Ott war das damals, wurde dann dieses System mal durchdekliniert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es da eine Gründung vor der alten Bestandswand oder hängt man es dran oder hängt man es vielleicht von der Attika die Elemente ab? Also alles Mögliche wurde da mal durchdekliniert. Wie sieht es brandschutzmäßig aus? Also das gab es schon mal. Da im Umfeld dieses Forschungsprojekts sind dann auch ein paar Sanierungen entstanden. Und dann ist es in Dornröschenschlaf gefallen. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, hat die DENA entdeckt, dass die Holländer dieses Energiesprungsystem machen und hat dann ein Projekt aufgesetzt, dieses Energiesprungsystem auf den deutschen Markt anzupassen.
Kannst du das Energiesprungsystem kurz vorstellen?
Ja, das ist im Prinzip dasselbe wie dieses TES Energy Fassad, nur ein bisschen anders, auch ein bisschen einfacher, weil in den Niederlanden werden damit hauptsächlich Reihenhäuser saniert, die da relativ gleichförmig sind. Also das sind Wand- und Dachelemente, hochwärmegedämmte Tafelbauelemente, also Ständerwerk, Beplankung innen, Beplankung außen und dazwischen eine Füllung mit einem Dämmstoff. Und das wird als vorgefertigte Elemente an Häuser dran gemacht. Also nichts anderes als dieses TES.
Also bestehende Gebäude, in den Niederlanden sind es eher Reihenhäuser, bei uns sind es eher die Mehrfamilienhäuser.
Geht im Prinip für jedes Gebäude.
Genau, aber eine neue thermische Hülle um das bestehende Gebäude rum, genau. So zur energetischen Sanierung oder Modernisierung dieser Gebäude.
Genau, Unterschied Modernisierung, Sanierung ist ja, Sanierung ist einfach Reparatur, Modernisierung ist eine neue Funktion geben oder eine Verbesserung machen, in dem Fall des U-Werts der Außenwand. Unter Fenster. Also darum geht's, dass man die Außenwände auf einen vernünftigen energetischen Standard bringt, auf einen guten U-Wert. Und das ist oftmals sonst, wenn man's vor Ort macht, ein mühsamer Prozess. Da hat man eine Baustelle von einem halben, von einem Dreivierteljahr vielleicht. mit lange Gerüststandzeiten und so weiter.
Und irgendjemand kommt doch, und irgendjemand steht irgendwann trotzdem mal da mit so einem Klemmbrett und sagt, ach, soll man es nicht einfach abreißen?
Ja, die Entscheidung ist hoffentlich vorher schon getroffen worden. Aber genau, so. Und jetzt diese vorgefertigten Elemente, da ist es möglich. Also wir hatten so ein Projekt im Büro, da haben wir ein innerstädtisches Gebäude in München in der Nähe vom Rotkreuzplatz mit 32 Nutzeinheiten, unterschiedliche Sachen wohnen, Arztpraxen waren da drin, im Erdgeschoss Läden, innerhalb von 2 Wochen mit einer neuen Gebäudehülle zu versehen. Das hat dann noch ein bisschen, das Gerüst stand insgesamt 4 Wochen, weil da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Prinzip waren die Tafelbauelemente, die die Gebäudehülle ertüchtigt haben, die waren innerhalb von 6 Tagen montiert.
Ja, also das ist eine Maßnahme, die kann man durchführen, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage sich aufs Dach setzen.
Im Prinzip,
kann man heute schon so machen.
Genau. Und das war damals, also da gibt es natürlich auch Gründe dafür, voll benutzt, dieses Objekt, sollte auch nicht entmietet werden. Da waren Läden im Erdgeschoss, die hatten natürlich Angst, wenn sie jetzt eine Dreivierteljahr Baustelle und Gerüst vor der Nase haben, dass sie daran pleite gehen. Und so war das eigentlich vor allem für die Nutzer ein sensationeller Vorteil. Also während es montiert wurde, da war eine alte Fassade drauf, die musste runter, weil die hatte Frostschäden. Eine Steinfassade, eine Natursteinfassade. Und die Fenster sind natürlich drin geblieben, bis alle Elemente vorgefertigt waren. Und im Endeffekt war es dann während der Montage so, da wurden die alten Fenster abgemacht und 1-2 Stunden später hatten die Leute dann eine fertig gedämmte Wand mit dem neuen Fenster vor der Wohnung. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell und war auch in der Bauleitung toll. Also ist natürlich auch was, diese ganzen nervenaufreibenden Dinge, die man in der Bauleitung erlebt. Der eine Handwerker macht was, der nächste passt nicht auf und verkratzt wieder die Fassadentafeln oder sowas. Das gibt's da nicht. Das ist alles in der Zimmerei passiert. Da ist die Arbeit gemacht worden. Da ist der Spengler hingefahren und hat seine Fensterbrettanschlüsse gemacht. Und die Fassade war auch aus Aluminium. Und da der Fensterbauer hat seine Fenster da hingeliefert und eingebaut, rallmäßig abgedichtet, und der Sonnenschutz wurde eingebaut, die Elektrifizierung dazu, das ist alles fern von der Baustelle passiert, unter optimalen Bedingungen in der geheizten Halle vom Zimmerer, unter optimalen Arbeitsbedingungen für die Leute mit Kranunterstützung und so weiter. Da können auch ältere Arbeitnehmer mal länger arbeiten, ohne dass es auf die Knochen geht. Also das sind wirklich tolle Vorteile, die man da hat, die der Holzbau ja schon lange kennt, aber die man jetzt eben immer mehr auch auf das Bauen im Bestand übertragen kann. Also das ist ein enormes Potenzial. Dasselbe gilt natürlich auch für alles andere Bauen im Bestand. Anbauten, Aufstockungen, Ergänzungen, Erweiterungen, Einbauten in alte Gebäude. Auch das haben wir in dem Buch Holzbau im Bestand wir können nicht alles abdecken, aber wir versuchen da so ein paar Anregungen zu geben, was man eben mit alten Gebäuden machen kann.
Ja, also durchaus wieder eine Publikation am Zahn der Zeit. Und durch die Projekte ist wahrscheinlich die Idee dafür auch entstanden, oder?
Genau, ja. Also genau.
Du zementierst deinen Ruf als Koryphäe, Stefan, mit dem nächsten Knaller, den du raushaust.
Ja, im Holzbau sagen wir Konifere.
Okay.
Spannend. Aber, und der Atlas mehrgeschossige Holzbau, der ist ja auch nicht abgeschlossen. Der erfährt ja auch regelmäßige Updates, oder?
Ja, genau. Also erstmals kam er ja 2017 raus und wurde dann 2022 ziemlich überarbeitet. Also einiges ist natürlich, die Grundstruktur ist gleich geblieben, aber es kamen neue Projekte rein. Einige alte sind rausgeflogen, leider, aber man ist da immer limitiert in der Anzahl der Seiten und es wurden auch die Inhalte deutlich überarbeitet. Also das ist einfach, und das werden wir auch regelmäßig so weitermachen, hoffe ich, weil im Holzbau einfach wahnsinnig viel passiert. Und da muss man immer schauen, wenn man ein Buch macht. Ein Buch ist natürlich was, was ein bisschen länger halten soll als jetzt eine Internetseite. Da kann man mit anderen Medien ergänzen. Zum Beispiel Dataholz ist, was ihr schon angesprochen habt, ist eine sehr gute Seite, die auch ständig wieder aktualisiert wird, die dann da ganz schön ergänzende, komplementäre Informationen bietet. Ein Buch kann natürlich eben nicht immer aktualisiert werden. Das soll auch gar nicht so sein. Das soll dann eben so eher Prinzipien erklären. Aber auch da tut sich immer mal wieder was. Wir versuchen ja da fachlich schon auch in die Tiefe zu gehen. Und da ändern sich die Erkenntnisse und es kommen vor allem immer neue tolle Projekte dazu laufend, die Szene aus Architektinnen, Architekten, Ingenieurinnen, Ingenieuren und Holzbauern, die sind ja wahnsinnig erfinderisch. Und da tut sich ständig was, was dann auch wieder andere Rückschlüsse prinzipieller Art zulässt. Und das, hoffe ich, werden wir immer in regelmäßigen Abständen, vielleicht so 5 Jahre, weiter so betreiben.
Das ist eine schöne Aussicht. Gemeinsam mit der Aussicht auf die neue Publikation. Ja. Spannendes Thema. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass das was ist, das mich auch selbst bewegt, mit der goldenen Energie. Und den bauenden Bestand.
Goldene Energie, auch ein poetischer, schöner Begriff, Jonathan.
Nichts weniger von mir. Ja, so genau. Wie die Konifere.
Okay, ich würde sagen, das war eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, Stefan, dass du gesagt hast, alle 5 Jahre gibt's ein neues. Es war ein super Gespräch. Wir haben viele Themen gestreift, wie auch immer.
Ich fand es schön, dass wir so einen kleinen Querschnitt durch dein Leben mitbekommen haben und
genau.
Auch ein bisschen die Person Stefan Kretsch kennenlernen konnten. Anhand der tollen Arbeit, die du auch gemacht hast.
Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt
versuche ich weiter meine Arbeit zu machen und uns rauszuschmeißen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zur manchmal ungeliebten Aufgabe, den Podcast mit einem kleinen Rausschmeißer zu beenden, dem Fundstück der Woche.
Eigentlich streng genommen des Monats, muss man dazu sagen.
Ja. Der Podcast soll monatlich erscheinen, ja. Wieder mal.
Also dazu muss man sagen, Stefan, wir wollen nicht einfach mit einem Tschüss, schön, dass du da warst, schließen, sondern wir schließen immer mit einer Anekdote. Kleine Infos zum Holzbau, die so ein bisschen abseits der Reihe und ein bisschen interessant und unterhaltsam sind.
Kuriositäten.
Und Jonathan und ich wechseln uns immer ab und ich habe da zum Glück frei diesmal, musste nichts vorbereiten, sondern Jonathan.
Ja, ich habe den Zuschnitt schon mal empfohlen in einem anderen Podcast, möchte es auch an dieser Stelle wieder tun. Grüße nach Österreich, die machen da eine ganz tolle Arbeit mit dem Zuschnittmagazin.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ja.
Liegt immer aus bei mir am Fachgebiet.
Also Zuschnitt ist eine Publikation, weil wenn du sagst, ich möchte den Zuschnitt empfehlen,
ja.
Klingt so, als würde
ich
von Holz.
Das ist die Publikation. Ein Magazin kommt übrigens kostenfrei zu dir nach Hause in den Briefkasten.
Wow. Okay.
Da bin ich über 2 Essays gestolpert, nämlich über die Verwendung von Holz in Sprache. Also wir klopfen auf Holz. Wo das herkommt.
Dreimal auf Holz klopfen, sagt man, glaube ich. Ne?
Irgend sowas.
Oder sich auf dem Holzweg befinden.
Ja, da komme ich gleich dazu. Aber zunächst klopfen wir auf Holz. Das ist aus dem Essay Leben mit Holz von Philipp Ursprung. Genau, der schreibt, das fand ich eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Die Geste ist ein seltenes Relikt von Spiritualität. Sie wurzelt in der alten Vorstellung, dass Schutzgeister in Bäumen wohnen und dass wir mit diesen Geistern in Kontakt treten können, wenn wir an die Rinde eines Holz klopfen oder einen Baum umarmen.
Ah, ich muss dazu sagen, ich mache das richtig oft, so auf Holz klopfen, und ich habe mich noch nie gefragt, warum man das macht. Das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz.
Ja, aber bist du da auch konsequent? Muss es Massivholz sein? Darf es keine Spanplatte sein?
Nee, ich versuche dann immer so den Witz zu machen, weißt du, dass man sich so auf den Kopf klopft, wegen Holzkopf.
Oh, wieder, das ist 2 Schritte weiter gedacht. Wow. Gut, und das andere ist eben aus einem Artikel im Zuschnitt von der Jana Schönherr und der Beatrix Schönherr, die sich genau mit der Frage auseinandergesetzt haben, woher kommt eigentlich das viele Holz in der Sprache? Du hast ein Brett vorm Kopf, Lügen, wie sich die Balken biegen, Zittern wie Espenlaub.
Und auch im Auge gibt es, oder? Sieht den Splitter.
Süßholz, Raspeln.
Ja, sieht den Splitter, nee, den Balken im eigenen Auge nicht, aber.
Genau, und so wie ich jetzt.
Wobei das rein, jetzt ein biblischer Vergleich ist.
Moment, haben Sie hier auch erklärt. Bei uns
aus der Sprache, aber.
Okay. Ja. Okay. Das wird hier auch erklärt, aber da würde ich sagen, kann ich den Lesern, die sollen bitte im Zuschnitt Nummer 83, können Sie das nachgucken, da haben wir so ein kleines Easter Egg. Genau, ich fand noch spannend, etwas auf dem Kerbholz haben. Etwas auf dem Kerbholz hatte man früher, wenn man Schulden bei jemandem hatte. Diese wurde auf einem Holzstück eingekerbt, das der Länge nach gespalten und zwischen Schuldner und Gläubiger aufgeteilt wurde.
Okay.
Oder sich auf dem Holzweg befinden.
Ja.
Genau. Ein Holzweg ist ein Weg, der der Holzabfuhr dient. Er entstand wahrscheinlich dadurch, dass Pferde die geschlagenen Holzstämme aus dem Wald herauszogen und dadurch eine Schneise ins Dickicht schlugen. Also heute spricht man von einer Rückegasse. Wer aber nun außerhalb von diesem Weg folgt, landet in einer Sackgasse.
Fand ich gut. Okay.
Also der Holzweg ist schlecht für jemanden, der den Wald durchqueren will, aber gut für jemanden, der Holz haben will.
Ja.
Ja.
Super. Ich glaube, dann haben wir es geschafft.
Steht da was, das würde mich nur interessieren, zu Süßholzraspeln? Weil das finde ich echt.
Da müsste ich jetzt tiefer reinlesen. Das ist nicht in den Zeilen, die ich mir markiert habe, mit dabei.
Okay, ja, können wir nochmal recherchieren.
Da hast auch du nochmal Potenzial, dich weiterzubilden.
Ja, weil das finde ich nämlich extrem abstrakt. Aber auf dem Holzweg sein ist eigentlich auch ziemlich abstrakt, ne, die Begründung. Ja, okay.
Ast rein,
sehr schön.
Genau, super.
Stefan, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mich gefreut, die Einladung und das Gespräch mit euch.
Das war unser Gespräch mit Stefan Krötsch. Wir müssen schon sagen, Stefan weiß enorm viel und kann Dinge wirklich gut erklären. Wir sind schon gespannt auf das neue Standardwerk Holzbau im Bestand. Übrigens, wenn dieser Podcast erscheint, ist das Werk schon erhältlich, auch wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Futur sprechen.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Tschüss und auf Wiederhören.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.